Sehr gut. Ganz schön beeindruckend, so ein Löwe. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja? Wo? Im Zoo. Also, ich weiß ja nicht, also ich habe den auch mal im Zoo gesehen. Im Zoo finde ich den immer, also so die Kinder, man steht da so und so, oh süß, und den will ich mal knuddeln. Nicht wirklich furchterregend, weil er ist auf der Seite vom Zaun und ich bin hier. Wirklich spannend wird das, wenn wir wissen, wir stehen auf derselben Seite. Und wenn man dieses Brüllen nachts hört und dich das aus dem Schlaf reißt, das macht was mit dir. Ich kenne das, ich habe ein Jahr in Südafrika gelebt und die ersten Nächte, wo ich das gehört habe, da steht man senkrecht im Bett und denkt, oh, wir sind auf demselben Planeten. Das ringt einem Respekt ab. Und zwar nicht nur, also Respekt haben wir alle vor Löwen hier oben, aber wenn man denen mal gegenübersteht und weiß, hier ist jetzt keine dicke, fette Wand, keine Glasscheibe, kein Graben, sondern er und ich und das Einzige, was uns trennt, sind ein paar Meter. Das geht einem durch Mark und Bein. Jetzt denkt der eine oder andere von euch, schön für dich, ich habe es noch nicht erlebt. Was hat das mit heilig zu tun? Um das besser verstehen zu können, möchte ich euch einen Abschnitt aus den Narnia-Büchern vorlesen. Die Narnia-Bücher hat C.S. Lewis geschrieben mit dem Hintergrund, er wollte für Kinder das Evangelium in eine anschauliche Geschichte packen. Und Jesus kommt logischerweise in diesen Büchern vor und wird als Löwe verkörpert. Und da lese ich jetzt einen Teil vor, wo ein Mädchen namens Jill das erste Mal diesem Löwen begegnet. Bist du denn nicht durstig? Fragte der Löwe. Die Jill ist recht durstig, läuft durch den Wald, sucht einen Bach. Der Löwe fragt sie: Bist du denn nicht durstig? Ich sterbe vor Durst, antwortete Jill. Dann trink, sagte der Löwe. Dürfte ich, könnte ich, würde es dir was ausmachen, wegzugehen, während ich trinke? Fragte Jill. Darauf antwortete der Löwe nur mit einem Blick und einem ganz leisen Grollen. Als Jill seinen regungslosen Körper betrachtete, wurde ihr klar, dass sie genauso gut den ganzen Berg hätte bitten können, ihr zuliebe zur Seite zu rücken. Das köstliche Plätschern des Baches machte sie fast rasend. Versprichst du mir, mir nichts zu tun, wenn ich näher komme? Ich mache keine Versprechen, erwiderte der Löwe. Jill war inzwischen so durstig, dass sie schon einen Schritt gemacht hatte, ohne es zu merken. Würdest du ein Mädchen fressen? Fragte sie. Ich habe schon Mädchen und Jungen verschlungen, Frauen und Männer, Könige und Kaiser, Städte und Reiche, antwortete der Löwe. Er sagte es nicht so, als wollte er angeben, auch nicht so, als täte es ihm leid. Er sagte es einfach nur. Ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, sagte Jill. Dann wirst du verdursten, erwiderte der Löwe. O je, sagte Jill und trat noch einen Schritt näher, dann werde ich mir wohl einen anderen Bach suchen müssen. Es gibt keinen anderen Bach, entgegnete der Löwe. Soweit mal die Geschichte. Die Frage, die sich jeder von euch heute stellen wird, sollte, kann, die mit euch geht, auch in die nächste Woche ist: Wie ist dein Gott? Ist Jesus immer nur mein Freund, der nette Sandalenträger von nebenan, derjenige, den du anrufst, wenn es mal nicht läuft? Was denken wir über so eine Darstellung, wie ich sie gerade vorgelesen habe? Jesus als Löwe, als respekteinflößend und vielleicht sogar gefährlich? Ja, Jesus ist Retter, Freund, Helfer, Liebe, Vater. All das ist er, stimmt. Aber ist er das nur? Ich denke, wir stehen in der Gefahr, Gott als etwas zu sehen, was wir kontrollieren können, was wir im Griff haben. Wir denken, wir hätten diesen Löwen an der Leine und damit unter Kontrolle. Ich hätte gerne, um das heute anschaulicher zu machen, einen mitgebracht. Ich habe keinen und ich wusste auch nicht, ob das so gesund für uns wird. Aber wenn ich hier reinmarschiert wäre mit so einem Vieh an der Leine, wer von euch wäre nicht rausgelaufen und hätte gesagt, heute wird es eine spannende Predigt. Aber ist das real, dass wir denken, Gott wäre so? Oder ist das eine Illusion? Wir denken häufig, Gott hat so zu sein, dass ich ihn verstehe. Das machen wir häufig nicht bewusst, es ist aber trotzdem so. Das merken wir spätestens dann, wenn wir in der Bibel eine Geschichte lesen, die wir entweder unfair finden oder nicht verstehen. Dann habe ich nämlich ganz schnell ein Problem mit Gott. Wie kann er nur? Wie kann Gott so unfair sein? Wie kann Gott so ungerecht sein? Ungerechter als ich? Deswegen meine Frage an uns heute, wie ist dein Gott? Sieht dein Gott so aus oder so? Und das hat ganz viel damit zu tun, ob wir Gott als den Heiligen kennen und ob wir auch wissen, was das tatsächlich heißt. Also heilig, was ist das? Wir wollen uns in dieser Serie mit dem Thema Heiligung auseinandersetzen und dafür müssen wir natürlich anfangen zu fragen, was bedeutet heilig? Gott sagt einleitend zu seinen Geboten im Alten Testament, seid heilig, denn ich bin heilig. Alles, was jetzt folgt, ist eine Folge dessen. Also alle Gebote und Regeln sollen wir als eine Spiegelung Gottes halten. Er ist heilig und da wir zu ihm gehören, sollen wir ihn widerspiegeln. Wir denken daher, dass alle Gebote halten heilig ist. Gut zu leben, das ist heilig. Heute in den Gottesdienst zu gehen, das ist heilig. Unser Nächsten zu lieben, das ist heilig. Und. Die Liste ist unendlich lang. Und bis zum gewissen Maß stimmt das ja auch. Die Bibel sagt uns das ja. Aber ist das schon das ganze Paket? Ist das alles, was Heiligkeit bedeutet? Ist Gott heilig, weil er die Gebote hält? Oder steckt da viel mehr dahinter? Um das verstehen zu können, wollen wir uns heute die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen anschauen. Und das finden wir im Buch Jesaja. Jesaja ist ein Buch, das ist, wenn man die Mitte der Bibel ungefähr aufschlägt, ein bisschen weiter nach rechts geht, dann findet man Jesaja. Jesaja war ein Prophet in Jerusalem und er hat zur Leiterschaft in Juda gesprochen. Und wir schauen uns im 6. Kapitel ein paar Verse an. Da hat Jesaja eine Vision von Gott. Das heißt, vor seinem inneren Auge sieht er Gott. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer nach dem anderen rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich: Wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Wir sehen in diesem Text drei Zustände. Erstens, Gott ist heilig. Zweitens, wir Menschen sind es nicht. Und drittens, Gott macht den Menschen heilig. Das wollen wir uns heute ansehen und ich bitte euch, nehmt diese Anfangsfrage, wie ist dein Bild von Gott, mit durch diese ganze Predigt. Erstens, Gott ist heilig. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hochaufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von seinem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wenn wir uns diesen Text durchlesen, dann fallen uns 2 Dinge auf, die hier über Gott indirekt oder direkt gesagt werden. Zunächst einmal ist Gott beschrieben als unglaublich wunderbar, was Bestaunenswertes, was Respekteinflößendes, aber auch als was, was nicht greifbar ist. Ich finde es spannend, hier steht nicht, ich sah den Herrn und der war so und so und das hatte er an und sein Gesicht sah aus und seine Haarfarbe war XYZ. Gott wird hier nicht komplett beschrieben. Hier ist die Rede von seinem Saum, also dem Ende seines Kleidungsstücks. Und das füllt schon den gesamten Tempel aus. Gott wird hier als souveräner Herrscher auf dem Thron dargestellt. Und dann lesen wir hier von Seraphim. Das sind für uns so ein bisschen seltsame Wesen. Ich habe es versucht, ein bisschen darzustellen. Die halten sich mit 2 Flügeln die Augen oder das Gesicht zu. Mit 2 Flügeln decken sie ihren unteren Teil des Körpers ab und mit 2 fliegen sie. Seraphim, das sind die Engelwesen, die permanent in der Gegenwart Gottes sind. Und was lernen wir über diese Engelwesen, die nichts anderes zu tun haben, als in der Gegenwart Gottes zu sein? Sie können den Anblick Gottes nicht ertragen. Sie müssen sich verhüllen. Sie müssen sich bedecken. Was tun sie? Sie rufen permanent Gottes Lob aus. Und das tun sie nicht, weil Gott in der Gefahr steht, das zu vergessen. Der hat auch kein Selbstwertproblem, sondern weil ihm das immer zusteht. Es ist immer wahr. Es ist immer das, was dran ist. Es gibt keinen Moment, wo das nicht angebracht wäre. Sie rufen heilig, heilig, heilig. Das bedeutet anders. Abgesondert, komplett anders. Und der Punkt ist, Gott ist wirklich anders. Der ist anders in jeder Hinsicht. Alles, was wir mit Worten beschreiben könnten, ist wie das hier. Das ist immer noch ein Rätsel. Wir versuchen, was zu beschreiben, was wir nicht beschreiben können. Gott ist immer anders. Aber er ist nicht negativ anders. Wenn wir im Sprachgebrauch sagen würden, ich kenne jemanden und der ist ein bisschen anders, ist das eigentlich nichts, was wir erstrebenswert finden. Gott ist aber positiv anders. Und der Punkt ist, Gott ist gut. Und zwar so gut, dass er den Standard setzt, was gut überhaupt bedeutet. Damit ist nicht gemeint, Gott lässt sich von uns bewerten, sondern damit ist gemeint, Gott ist die einzige Person auf diesem Erdball, die mit Fug und Recht behaupten kann, vorn ist da, wo ich bin. Das ist der Einzige, der das sagen kann, ohne rot zu werden. Weil vorne ist tatsächlich da, wo Gott ist. Er braucht sich nach nichts zu richten oder durch irgendetwas beurteilen zu lassen. Er steht über allem und er darf und kann alles. Und allein der Ausruf der Seraphim, dieser Engelwesen, sorgt dafür, dass hier Erdbeben ist. Die Fundamente beben. Das ist noch viel krasser wie so ein Löwengebrüll. Und das ist auch was, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Da, wo Gott auftritt, ist Naturgewalt in Reinkultur. Da ist all das, wofür wir uns fürchten, egal wie entwickelt wir Menschen sind, egal welche Seismographen und was weiß ich wir haben. Wir können vielleicht sagen, es kommt ein Erdbeben, aber wir können nichts dagegen tun. Gott ist größer, mächtiger, unbegreiflich. Aber er ist auch nie greifbar. Wenn wir in die Bibel reingucken, da gibt es Stellen, da taucht er in diesem ganzen Naturgewalten auf. Es gibt aber auch Stellen, da kommen die ganzen Naturgewalten und Gott ist im leisen Säuseln. Gott lässt sich nicht fassen mit dem, wo wir denken, wir könnten ihn fassen. Und das ist so eine Erkenntnis, die haben wir vielleicht hier. Aber spannend wird's, wenn die einmal hier reinrutscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ein Stück weit mehr erst verstanden nach dem Tod von meinem Papa. Mir ging das so, der ist gestorben, der war Gemeindeleiter, wir machen andauernd für Gemeinde und Gott und sowieso. Und das, was in mir drin war, war absolute Wut. Das ist sau ungerecht. Wieso? Es gibt so viele Menschen, die gehen total scheiße miteinander um. Wir haben gute Beziehungen, wir geben uns Mühe und der stirbt. Und dann hat Gott mir geantwortet. Aber ganz anders, als ich es gedacht hätte. Und zwar in den Klageliedern. Da heißt es, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Ich habe dadurch verstanden, dass ich auf der einen Seite recht habe. Das Leben ist unfair, aber nicht zu meinen Ungunsten. Ja, das ist schlecht, dass mein Papa gestorben ist. Ja, ich kann darüber traurig sein. Aber im selben Augenblick muss ich unglaublich dankbar sein, dass ich überhaupt existieren darf. Das ist kein Selbstverständnis, dass wir einen Atemzug tun dürfen. Das ist Güte Gottes, Gnade Gottes, Geschenk. Nichts, was uns zusteht. Mir ist bewusst geworden, es wird Zeit, dass ich Gott Gott sein lasse. Und nicht irgendwie so eine Figur, eine Plüschfigur, eine Vorstellung in meinem Kopf, sondern wirklich Gott. Wenn Gott Gott ist, dann darf er immer mehr, größer, überraschender sein als alles, was ich begreifen kann. Und dann steht es mir nicht zu, mit ihm zu richten und zu sagen, wie kannst du nur? Ich stehe nicht über Gott. Ich bin nicht der Richter über Gott. Ich stehe drunter und ich kann dankbar sein, was ich von ihm empfange. Wir Menschen meinen, wir könnten das beurteilen, aber ganz ehrlich, wer von uns weiß wirklich, was gut ist, ohne dass Gott uns zeigt, was gut und was schlecht ist? Wir haben keine Ahnung. Immer wenn ich denke, ich weiß, wie Gott ist, wird es Zeit umzudenken. Weil dann habe ich wieder was nicht verstanden, nämlich Gott ist anders. Gott ist anders, als ich ihn in mein Schema presse. Und dann brauche ich eine Begegnung mit ihm, mit dem lebendigen, heiligen Gott, wie Jesaja hier in diesem Moment. Wir sehen also zunächst einmal, Gott ist heilig. Er ist gewaltig, respekteinflößend und doch nicht greifbar oder kontrollierbar. Er ist wie der Löwe in der Eingangsgeschichte. Es ist geradezu lächerlich, zu einem Löwen zu sagen, könntest du mal an die Seite gehen? Ich habe ein Problem damit, dass du mir beim Trinken zuguckst. Das ist ein Löwe. Die Frage an euch, an dich heute ist, wie ist dein Gott? Deckt sich das Bild, was du im Kopf hast, mit dem hier, mit dem gewaltig Heiligen? Aber die Begegnung mit Gott zeigt noch was ganz anderes auf, nämlich zweitens, der Mensch ist nicht heilig. Da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Jesaja begegnet hier Gott und weiß, er ist verloren. Das war's. Gott ist heilig und er ist es nicht. Und es funktioniert nicht zusammen. Wir müssen uns das vorstellen wie, kennt ihr diese kleinen Magneteisenbahnen, die man auf diesen Holzdingern schiebt? Die haben ja Magneten. Und was passiert, wenn man zwei gleiche Magneten zusammentut? Die gehen auseinander. Das geht nicht, die bringst du nicht zusammen. Und das ist mit Gott und Unheiligkeit und Sünde ganz genauso. Es passt einfach nicht. Und in dem Punkt ist es sogar so, es ist nicht nur unpassend, dass wir mit dem heiligen Gott zu tun haben, es ist tödlich. Und das sollte uns bewusst sein, wenn wir mit Gott eine Begegnung haben. Jeden Tag, jeden Moment. Es ist immer noch der gleiche heilige Gott. Er ist kein Kuscheltier. Er ist gewaltig und er ist unkontrollierbar. Und meine Sünde, mein Fehlverhalten, meine Unheiligkeit macht mich inkompatibel mit ihm. Ich kann das nicht überleben. Das sollten wir uns bewusst machen. Jedes Mal, wenn ich mit Gott zu tun habe, jedes Mal, wenn ich ihm begegne, ist das dieser Gott, kein anderer. Die Priester, wenn wir in die Bibel reingucken, die haben sich ganz aufwendig vorbereitet. Wir schmunzeln da vielleicht manchmal drüber und sagen, was ein Schwachsinn, vollkommen unsinnig und blödsinnig, wie konnten die nur? Die haben sich ihre Kleidung vorbereitet, die haben sich gewaschen, gereinigt, die haben darauf geachtet, wie ist ihr Umgang mit Menschen, was essen sie, was berühren sie. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, war, an diesem Priestergewand unten dran sind Glöckchen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Glöckchen hängen wie an einem Weihnachtsbaum. Ja? Die Glöckchen waren an diesem Priestergewand dran, dass wenn der Hohepriester in das Allerheiligste reingeht, einmal im Jahr, dass die draußen wussten, er lebt noch. Wenn die Glöckchen noch klingeln, bewegt er sich noch. Ist uns das bewusst? Gott zu begegnen ist nichts im Vorbeigehen. Gott zu begegnen ist nicht eine Kleinigkeit, das ist gewaltig. Gott ist unglaublich und besser als wir. Er kann mit Sünde keinen Kontakt haben, das überleben wir nicht. Der Löwe kann uns jederzeit verschlingen, ohne dass er böse ist. Er kann es, weil er ein Löwe ist und ich nicht. Gottes Heiligkeit ist gefährlich für uns sündige Menschen. Er ist so gut, dass wir es bei ihm nicht aushalten. Ich weiß nicht, wir kennen das im ganz Kleinen, wenn ihr irgendeine Sache macht, wo ihr wisst, das ist so eine Grauzone und so ganz richtig ist es nicht. Und ihr trefft auf jemanden, der es aber richtig macht. Ohne dass diese Person euch anklagt oder was sagt, fühlt ihr euch unwohl. Und Gott ist das Ganze potenziert in der krassesten Form. Wir fühlen uns nicht unwohl, wir überleben es nicht. Gott ist so gut, ohne uns anzuklagen. Gott ist so viel größer und stärker, wir fühlen uns unwohl, wir überleben es nicht. Und dabei ist es auch vollkommen wurscht, wie lange wir Christen sind. Es interessiert nicht, wie viel du in der Gemeinde einbringst. Es interessiert nicht, wie viele Seiten Bibel du liest, wie oft du die Bibel durchgelesen hast. In Bezug auf heilig vor Gott werden, bringt das nichts. Keine Chance. Gottes Heiligkeit können wir und kann Jesaja nicht ertragen. Und eigentlich müssen wir, wenn wir in Kontakt mit ihm kommen, sofort sterben. Aber die Frage ist, warum passiert das nicht? Warum geht die Geschichte weiter. Was sorgt dafür, dass Jesaja überlebt? Und das ist unser dritter Punkt. Gott macht den Menschen heilig. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Das hier ist der krasseste Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Das ist das Verrückteste, was damals jemand hören konnte. Denn wenn wir ins Alte Testament reingucken, was passiert immer? Eine reine Person, heilig, berührt etwas Unreines und was passiert? Sie wird unrein. Egal was passiert, du berührst was Totes, du hast Kontakt mit Sündern, du hast Kontakt mit schwierigen Leuten und so weiter und so fort. Es macht dich immer unrein. Und unrein bedeutet, du kannst nicht in den Gottesdienst kommen. Wenn wir diese Gebote durchlesen, das ist ein ganz krasses Prinzip. Da sind selbst Dinge dabei, die jetzt nicht Sünde sind, aber sie machen unrein. Sie sorgen dafür, dass ich nicht mehr in die Gemeinschaft mit all denen kommen kann, die jetzt vor Gott treten. Und jetzt das, die Sensation. Hier berührt etwas Reines, etwas Unreines und macht es rein. Das ist das komplette System auf den Kopf gestellt. Und das ist auch wirklich das Herausfordernde an Jesu Wundern. Das ist, was die Leute damals im Kopf hatten, als sie sehen, die blutflüssige Frau berührt Jesus. Und eigentlich hat die in der Menschenmenge nichts verloren, die macht ja alle unrein. Die können jetzt alle nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und was macht Jesus? Der lässt sie nicht heimlich wegschleichen. Nee, der sagt, alle aufgemerkt. Hier passiert das Umgekehrte. Etwas Unreines berührt was Reines und es wird rein. Jesus ist die glühende Kohle, die uns wieder gesellschaftsfähig und beziehungsfähig mit Gott macht. Durch seinen Tod am Kreuz hat er eine Möglichkeit geschaffen, dass all unsere Unreinheit, unsere Unheiligkeit, unsere Schuld weggenommen werden kann und wir wieder mit dem heiligen Gott Beziehung leben dürfen. Jesus ist der Löwe, aber er meint es gut mit uns. Das ist das Verrückte. Er wird für uns nicht kontrollierbar. Das Einzige, was uns davon abhält, von ihm gefressen zu werden, ist, dass er sagt, ich mach's nicht, obwohl ich es kann, obwohl ich es darf, obwohl es nicht schlimm wäre. Ich mach's nicht. Wegen ihm sind wir Heilige. Wir müssen uns diesen Titel nicht verdienen, weil wir es nicht können. Wenn wir Jesus und seine Tat am Kreuz annehmen, ganz persönlich, dann haben wir den Status heilig schon erreicht. Dann steht über deinem und meinem Leben heilig. Du bist heilig. Wir sind dann anders für die Welt. Nämlich anders in der Hinsicht, wir sind nicht mehr tot vor Gott. Wir sind lebendig gemacht. Und das ist die beste und krasseste Nachricht, die gute Botschaft der Bibel in einem Satz. Gott macht unheilige Menschen heilig. Darum geht's. Aber, wir haben vorhin gehört, er sagt auch, ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Und das wird in den weiteren Predigten, in dieser Predigtreihe, definitiv Thema. Heiligung bedeutet nämlich, unserem Status heilig entsprechend für Gott abgesondert auch zu leben. Jetzt stutzt vielleicht der eine oder andere und sagt, wieso, du hast doch gerade eben gesagt, ich bin heilig, wieso soll ich jetzt heilig leben? Das macht doch keinen Sinn. Und ich würde sagen, ja, das klingt kompliziert, ist aber total einfach. Wir müssen uns das so vorstellen, wir sind ein Waisenkind, das auf der Straße lebt. Und die Gesetze der Straße sind die hier. Wenn du nicht für dich selber sorgst, hast du nichts zu beißen. Und jetzt nimmt uns eine liebende Familie auf und setzt uns an den Familientisch. Wir haben schon den Status geliebtes Kind und wir kriegen jederzeit Essen, Trinken, Schlafen, was wir brauchen. aber in unserem Kopf ist noch, ich muss alles auf meinen Teller raffen. Und dieser Prozess, dass mir das bewusst wird, was ich bin, das ist Heiligung. Und darum wird es die nächsten Male in den Predigten gehen. Die Frage ist für heute erstmal, was nehmen wir jetzt von heute mit? Weil wir sind ja noch nicht bei Heiligung, wir sind heute noch bei, was ist heilig? Erstens, Gott ist heilig. Wir haben gesehen, dass Gott unheimlich respekteinflößend und unkontrollierbar ist, aber dass er auch einfach immer anders ist als alles, was wir uns vorstellen können und was wir mit Worten beschreiben könnten. Er versetzt uns Menschen ins Staunen und lässt sich nicht in unsere kleinen Vorstellungen reinpressen. Heilig bedeutet demnach nämlich anders, und zwar anders im guten Sinn. Und daraus folgen ein paar Fragen für deinen und für meinen Alltag. Und die gebe ich euch jetzt mal mit. Die erste Frage, die sich für mich stellt, wenn ich sage, Gott ist heilig, ist, wie sehe ich Gott? Wie gehe ich mit ihm um? Ist das ein respektvoller Umgang oder treffen wir uns eben mal auf dem Klo? Und ansonsten haben wir leider keine Zeit. Weißt du, dass Gott der Löwe ist? Mit welcher Einstellung beten wir? Mit welcher Einstellung komme ich hier in den Gottesdienst? Komme ich hierher und sage, oh, mal gucken, ob mir das Programm gefällt und oh, mal gucken, ob die Predigt wieder zu lang wird und der Lobpreis sich verspielt und ob ich was zu lachen habe? Oder bin ich bereit, hier dem heiligen Gott zu begegnen? Ist das meine Einstellung? Willst du selbst, wenn du weißt, dass du diesen heiligen Gott nie ganz fassen kannst, jeden Tag ein Stückchen mehr ihn kennenlernen? Und es kann sein, dass der ein oder andere von euch jetzt sagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser Darstellung. Ist okay, geht mir genauso. Dann wird es Zeit, dass wir ihn bitten, dass er uns begegnet und dass wir dieses Bild in unseren Kopf reinkriegen. Denn so ist er, nicht anders. Das Zweite ist, wir Menschen sind nicht heilig. Ich weiß, das ist ganz, ganz unangenehm, wenn wir uns das bewusst machen. Desto mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr ich mich auf diesen ersten Punkt konzentriere, Gott ist heilig, desto schlechter schneide ich ab. Das ist wie wenn man sich in der Schule andauernd mit einem Dreierschüler vergleicht, so, oh, ich habe nur zwei, sieht ganz gut aus, oder wenn ich mich mit dem Besten von den Besten vergleiche. Da schneide ich meistens nicht so gut ab. Und Gott ist der Beste überhaupt. Ich als Mensch bin nicht heilig. Und wenn der ein oder andere von uns noch denkt, naja, so schlimm bin ich ja gar nicht, dann rate ich nur mal, lest die Bergpredigt. Das ist ein Anspruch. Da werden so Dinge gesagt wie, hast du schon mal einem Mann oder einer Frau hinterhergeguckt, die nicht dein eigener Ehepartner sind? Das ist ein Problem für Jesus. Hast du schon mal, du Idiot, über jemanden gedacht? Gott sagt, das ist für mich genauso schlimm, wie wenn du jemanden umbringst. Das ist das Level an Heiligkeit, mit dem wir es zu tun haben. Wir sind nicht heilig. Gott kann unsere Sünde nicht ignorieren. Das ist äußerst ernst und wir alle sitzen im gleichen Boot. Wenn ich den Maßstab anlege, dann kann ich auf niemanden anderen mit dem Finger zeigen und sagen, der ist schlechter wie ich, weil er geklaut hat oder was weiß ich nicht, was tut. Weil ich bin genauso. Kennt ihr dieses Prinzip von ich mach so? Wie viele Finger zeigen auf irgendwen von euch? Einer. Wie viel zeigen auf mich? Drei. Ich drück's mich schon selber aus, wenn ich mit dem Finger auf wen zeige. Jetzt die Frage, die sich für mich aus dieser Realität stellt, ich bin nicht heilig, ist, was macht das mit meinem Blick auf mich, aber auch mit meinem Umgang mit anderen Menschen? Wie kann es sein, dass ich denke, ich wäre besser als jemand anderes? Wie denkst du um die Leute um dich rum, die jetzt vier vielleicht sitzen? Aber ich weiß, viel schwerer ist es im persönlichen Bereich. Wie denkst du über deinen Ehepartner, über deine Familie, deine Kinder, deine Eltern, deine Arbeitskollegen, deinen Chef? Alles Idioten, nur ich nicht. Bist du wirklich besser? Oder ist nur dein fauler Kompromiss schlechter sichtbar? Redest du vielleicht schlecht über andere, sogar hier in der Gemeinde? Manchmal nennen wir das Ding Gebetsanliegen. Wenn uns das bewusst ist, dann können wir nicht anders als mit leeren und demütigen Händen vor Gott kommen und ihm dankbar sein, für egal, was er uns schenkt. Das ist das Einzige, was da rauskommt. Da kann ich nur sagen, boah, es tut mir echt leid, ich habe es versemmelt, aber danke, dass du mich trotzdem nicht platt machst. Denn das ist der dritte Punkt. Gott macht uns sündige Menschen heilig. Wir sind nicht hoffnungslos, wir müssen nicht bei zweitens stehen bleiben und das war's. Gott lässt uns nicht allein in unserem Dilemma. Er macht, was wir nicht können. Jesus dreht alles auf den Kopf. Er macht uns Unheilige heilig. Er schafft eine Möglichkeit, dass wir nicht sterben müssen, wenn wir Beziehung mit Gott haben wollen. Durch Jesus darfst du wieder zu Gott kommen, ohne Angst, aber mit Respekt. Mach dir das immer bewusst, wenn du betest oder mit Gott in Berührung kommst. Und nimm die Frage nochmal mit. Wie ist dein Gott? Ist das der Plüschlöwe? Der sieht nett und knuddelig aus. Aber ganz ehrlich, wenn mein Leben am Wanken ist, bringt der mir nichts. Dann bin ich froh, dass der hinter mir steht. Und das ist der Reale. Ich bete noch zum Abschluss und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir durch dich mit dem heiligen Gott zu tun haben dürfen. Und dass wir einfach aus deiner Gnade raus nicht sterben müssen, nicht einfach dahin sind, sondern dass du jeden Augenblick, jede Sekunde uns die Gnade schenkst, dass wir atmen dürfen, dass wir leben dürfen, dass wir existieren dürfen und das, obwohl wir es nicht verdient haben. Ich danke dir, dass du uns in unserem Dilemma als unheilige Menschen nicht stehen lässt. Du weißt es und wir wissen es auch, wenn wir ehrlich sind, wo überall noch Bedarf ist, dass du uns veränderst, dass du uns heilig machst, dass du unsere Unheilheit reinmachst. Ich danke dir, dass wir mit dieser Zuversicht, aber trotzdem mit Respekt vor dich kommen dürfen. Amen. Wir wollen jetzt im Lobpreis diesem heiligen Gott begegnen und darüber staunen, wie er ist. Und wir wollen ihm unseren Respekt, unsere Bewunderung ausdrücken. Und ich möchte euch eins sagen, was mir unheimlich geholfen hat in Bezug auf Lobpreisen, das ist, es geht nicht um Gefühle. Hier geht es nicht darum, ob ich mich gerade danach fühle, das zu singen. Hier geht es darum, dass Gott das immer zusteht. Ob ich mich danach fühle oder nicht, ist vollkommen wurscht. Es steht ihm zu. Und wenn du vielleicht hier in der Predigt gemerkt hast, dass dein Gottesbild nicht passt, dann nimm dir auch den Moment, sing vielleicht nicht mit und geh mal in dich und sprich zu Gott. Bitte ihn, dir das zu vergeben und ihn, dir ganz neu zu zeigen, wer er ist, eine Begegnung zu schenken mit dem heiligen Gott.